Homewood, Kalifornien, am 5. Juni 2021. Eine 3,5 Millionen Villa direkt am Lake Tahoe. Ruhig gelegen, abgelegen genug, dass man hier ungestört ist. Hier genießen der reiche Immobilieninvestor Gary Spore und seine Frau Wendy ihren Ruhestand. Den Sommertag haben sie mit ihrer Tochter Erin und den beiden Enkelkindern auf einem Boot auf dem Wasser verbracht. Gary hat dann gekocht, sie haben zusammen zu Abend gegessen. Die Tochter und ihre Söhne sind um 19.45 Uhr zurück nach Hause gefahren. Gary und Wendy haben die drei am Auto verabschiedet und sind wieder allein in ihrem Haus, denken sie zumindest. Denn was sie nicht wissen, es ist noch jemand da, schon seit Stunden. Ein maskierter Mann mit Hoodie und Rucksack, der sich unbemerkt Zugang verschafft hat und jetzt wartet, versteckt, irgendwo im Haus. Der Mann kennt sich aus, er kennt die Abläufe der Bewohner und er kennt vor allem die beiden Menschen, die hier leben. Eine Stunde später, als sich Gary und Wendy bereit machen, ins Bett zu gehen, tritt er aus seinem Versteck und er eröffnet das Feuer. Gary Spores stirbt sofort an einem Kopfschuss. Die schwer verletzte Wendy wählt mit letzter Kraft 911 und der Täter flieht. Und fliegt erst 2 Jahre später auf. Es ist ihr Schwiegersohn, der Ex-Baseballstar Daniel Serafini.
Nach 2 Jahren Ermittlung wurde Serafini wegen der Schüsse auf seine Schwiegereltern verhaftet.
Was bringt einen bekannten Ex-MLB-Spieler, einen Mann, der scheinbar alles hatte, dazu, seine eigene Familie auszulöschen?
Die Zeit nach der Karriere war herausfordernd. Er verlor sein 14-Millionen-Vermögen nach missglückten Investments und einer teuren Scheidung.
Ist dieser Mord wirklich nur ein Einzelfall oder erzählt er von etwas, das im Sport viel häufiger passiert? Nur weniger sichtbar, weniger extrem. Was passiert mit Menschen, wenn der Applaus aufhört, wenn das Geld nicht mehr reicht und wenn aus Abhängigkeit ein Konflikt wird?
Man nimmt sich, was man will,
dann viele Gerüchte entstanden.
Davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich bei Tatort Sport im Fall von Daniel Serafini. Ein ehemaliger Profi-Baseballspieler, MLB-Pitcher in 6 verschiedenen Teams. Der wird verurteilt wegen Mordes an seinem Schwiegervater und wegen versuchten Mordes an seiner Schwiegermutter. Für ein Verbrechen, also das eiskalt geplant, vorbereitet und durchgeführt wurde. Aber das mehr ist als ein Mordfall. Ein Fall, der auch die Geschichte eines Absturzes erzählt, nach einer Karriere im Profisport, von einem Leben, das nach dem Ende des Sports aus der Bahn geraten ist, von finanzieller Abhängigkeit, von familiären Konflikten und in dem die Rollen verschwimmen. Ein Opfer überlebt den Anschlag, zerbricht aber dran. Die Tochter der Opfer verteidigt ausgerechnet den Mann, der ihre eigene Familie zerstört hat und sich dabei von ihrer besten Freundin helfen ließ, mit der er außerdem noch eine Affäre hatte. Und genau deshalb geht's heute nicht nur um Mord, sondern auch um den Moment, in dem ein Leben nach dem Sport vollends entgleist und aus Kränkung, Geldnot und familiärer Abhängigkeit ein Verbrechen wird. Nur Minuten nach der Tat trifft die Polizei ein. Der Täter, der aus dem Hinterhalt auf 2 Menschen geschossen hat, ist längst verschwunden. Gary Spore ist tot. Wendy Wood lebt, schwer verletzt und sie wird sofort in ein Krankenhaus gebracht. Und die Ermittler sichern Spuren und stoßen früh auf ein entscheidendes Detail. Die Bilder der Überwachungskamera vom Nachmittag. Die zeigen eine Person auf dem Grundstück. Ein Mann mit Maske, die Kapuze seines Hoodies über den Kopf gezogen. Ein Rucksack auf dem Rücken. Er bewegt sich gezielt über das Gelände, verschafft sich Zugang und verschwindet dann im Haus. Bereits Stunden vor der Tat. Für die Ermittler ist das ein wichtiges Indiz. Der Täter war vorbereitet, kannte sich aus, er wusste, wohin er musste und er wusste, wann er zuschlagen musste. Damit wird schnell klar, dieser Täter ist kein gewöhnlicher Einbrecher, der Mord keine Tat im Affekt, weil er von den Bewohnern überrascht worden ist. Die Polizei weiß damit schon eine ganze Menge. Und sie ist sich sicher, dass der Täter kein Fremder sein kann, sondern jemand sein muss, der das Haus kennt, die Menschen darin. Aber nichts davon führt sie zunächst zu einem potenziellen Täter. Es gibt nicht mal einen Verdächtigen. Der Mord am Lake Tahoe bleibt ungelöst. Ein Rätsel, fast 2 Jahre lang. Während die Ermittlungen ins Leere laufen, kämpft Wendy sich zurück ins Leben. Sie hat den Angriff überlebt, aber zahlt einen hohen Preis. Ihre Kopfverletzungen sind schwer. Eine Kugel hat sie getroffen und danach ist nichts mehr wie zuvor. Sie muss vieles neu lernen. Sie muss gehen lernen, essen lernen, sprechen lernen. Und währenddessen ist der Mord am Lake Tahoe auf dem Weg, ein Cold Case zu werden. 2 Jahre ohne Festnahme. Es gibt nicht mal einen Verdächtigen. Keine Spur, die zu einem Namen führen könnte, bis sich die Ermittlungen plötzlich in eine neue Richtung bewegen. Eines ist den Ermittlern nämlich von Anfang an klar, dieser Täter kann kein Fremder sein, der da einfach so ins Haus gekommen ist, denn er hat ja gewartet und gezielt auf 2 Menschen geschossen. Es muss jemand mit Zugang gewesen sein, mit Nähe, und deshalb richten die Ermittler ihren Blick erneut auf das Umfeld der Familie, auf Menschen, die dieses Haus kannten, die eben diesen Zugang hatten und auch ein mögliches Motiv. Die Ermittler prüfen Kontakte, Beziehungen, finanzielle Verbindungen und dann fällt plötzlich ein Name, Daniel Serafini. Serafini ist ehemaliger Profi-Baseballspieler, war lange Pitcher in der Major League Baseball und er ist Teil der Familie, nämlich der Schwiegersohn. In 2. Ehe verheiratet mit Aaron. Ein Mann, der finanziell abhängig ist von genau den Menschen, die in dieser Nacht angegriffen wurden. Daniel Serafini ist keiner dieser Baseballstars, deren Name auch Menschen kennen, die mit Baseball vielleicht nichts anfangen können. Also kein Jeter, kein Clemens, kein A-Rod. Aber trotzdem ist er ein Spieler, der es ganz nach oben geschafft hat. 1992 wird er als Pitcher gedraftet, spielt ab Mitte der 90er in der Major League Baseball, der besten Liga der Welt. Jesse Weber vom Law and Crime Network passt seine Karriere in seinem Sidebar-Podcast so zusammen.
He pitched for 6 different teams between 1996 and 2007, including the Minnesota Twins.
Zwischen 1996 und 2007 spielte er für mehrere Teams. Seine Karriere in den USA endete 2007 nach einem positiven Dopingtest. Danach spielte er noch in Mexiko.
Also eine Karriere, in der er Millionen verdient, die aber eben nicht skandalfrei verläuft und die vor allem in keiner Hinsicht wirklich stabil ist. Serafini ist kein Franchise-Spieler, kein Gesicht eines Teams, kein Mann, um den eine Organisation über Jahre herumplant, sondern er wird regelmäßig getradet, wechselt im Schnitt alle 2 Jahre sein Team und findet nie dauerhaft irgendwo seinen Platz. Nicht bei den Twins, nicht bei den Cubs, den Padres, Pirates oder Reds. Zwischendurch spielt er auch mal 2 Jahre in der Minor League und zwischen 2010 und 2012 dann ja, wie gehört, auch in Mexiko. Ja, und dann ist die Karriere vorbei und mit dem Ende des Baseballs verschwindet nicht nur das Rampenlicht, sondern auch die Struktur in seinem Leben, die Routine und die Gewissheit, dass am Ende des Monats Geld auf dem Konto landet. Und damit beginnt der Absturz. Serafini hat in seiner Karriere rund 14 Millionen Dollar verdient. Viel Geld. Sehr viel Geld sogar. Aber wie bei so vielen Ex-Profisportlern heißt, viel verdient ja nicht automatisch auch viel davon behalten. Serafini verliert viel von seinem Geld, das er als Profi verdient hat, durch schlechte Investitionen, durch private Konflikte und ein Leben, das sich finanziell immer weniger tragen lässt. Er versucht sich danach als Unternehmer mit einer Baseball Academy, einer Ranch und einer Bar in Nevada, die er mit $240.000 kauft, die ihm seine Eltern geliehen haben und dafür extra ihr Haus belastet haben. Aber die Bar geht pleite und er sucht Hilfe in einem TV-Format, in der Show Bar Rescue, in der Gastronomen sich Hilfe suchen, weil ihr Laden vor dem Aus steht. Hier ein Ausschnitt, in dem Daniel selbst erzählt.
When I first opened the bar,
die erste Zeit war toll. Wir waren immer ausgebucht, machten bis $50.000 im Monat.
Aber der Erfolg ist nur von kurzer Dauer und am Ende hat Dan $300.000 Schulden. Vielleicht auch, weil er keinerlei Ahnung von dem Metier hat, in das er sich da begeben hat und vor allen Dingen lieber heute als morgen etwas ganz anderes täte.
Die Zeit nach dem Karriereende war hart. Ich würde die Bar sofort gegen einen Job im Baseball tauschen.
Wie dem auch sei, diese TV-Show ist jedenfalls der deutlichste Beleg dafür, wie weit er da schon gefallen ist. Aus dem ehemaligen MLB-Profi ist ein Mann geworden, der öffentlich um die Rettung seiner Existenz kämpfen muss und von dem seine Frau Aaron damals sagt,
das war schwierig, er hat sich sehr verändert, ich vermisse meinen alten Mann.
Und das ist das Einzige, was Dan aus dieser Zeit bleibt, neben hohen Schulden, eine veränderte Persönlichkeit und eben das Gefühl, minderwertig zu sein.
Meine Eltern waren so stolz auf mich als Baseballspieler. Jetzt bin ich für alle eine Enttäuschung.
Seine finanzielle Situation bringt Serafini in zunehmende Abhängigkeit von genau der Familie, in die er eingeheiratet hat. Aus einem Leben im Rampenlicht wird ein Leben in Abhängigkeit. Und genau hier beginnt sich ein Motiv abzuzeichnen. Serafini ist mit Aaron Spohr verheiratet. 2006 lernen sie sich kennen. Aaron ist damals 19, als Dans erste Frau sie als Pferdetrainerin engagiert. Romantisch wird zwischen den beiden aber erst 4 Jahre später, als Serafinis Ehe bereits zerbrochen ist. Die beiden beginnen zu daten und heiraten kurze Zeit später. Aaron ist die Tochter von Gary Spohr und Wendy Wood, einem Paar, das es wirtschaftlich geschafft hat. Sie haben über Jahrzehnte ein beachtliches Immobilienvermögen aufgebaut. Allein ihr Anwesen am Lake Tahoe ist rund 3,5 Millionen Dollar wert. Insgesamt geht es laut Anklage später um ein Vermögen von rund 23 Millionen Dollar. Und von Anfang an ist klar, diese Familie begegnet Dan Serafini nicht mit Vertrauen. Als Aaron ihre Ausbildung zur Dentalhygienikerin in San Jose abbricht, um zu Dan nach Reno zu ziehen, reagieren die Eltern nicht mit Unterstützung, sondern mit einer Drohung. Sie wollen Serafini verklagen auf Rückzahlung der Studiengebühren, die sie für ihre Tochter bereits gezahlt haben. Später zwingen sie Dan, ein sogenanntes Postnuptial Agreement zu unterschreiben, ein Ehevertrag, der nach der Hochzeit geschlossen wird und der vor allem ein Ziel hat, das Vermögen der Familie zu schützen. Konkret bedeutet das, dass Serafini im Fall einer Trennung keinen Zugriff auf zentrale Vermögenswerte haben wird und Aaron finanziell abgesichert bleibt. Die Schwiegereltern lassen ihr Misstrauen ihm gegenüber juristisch festschreiben und er spricht von ihnen nur noch als
wealthy pieces of shit.
Geld ist das alles beherrschende Thema für Gary und Wendy und ihr Mittel, um Kontrolle auszuüben. Über Daniel, aber schon viel vorher auch über Tochter Aaron. Finanzielle Zuwendungen sind in dieser Familie auch immer an Bedingungen geknüpft. Das erklärt sie später vor Gericht.
Meine Mutter hat mir wahrscheinlich 30 Mal den Geldhahn zugedreht, seit ich 18 bin. Das ist ständig passiert.
Wenn sie sich nicht so verhält, wie es ihren Eltern vorschwebt, dann wird Geld gestrichen.
Sie haben dann nicht mehr für mein Auto gezahlt, die Zahlungen ans College eingestellt, mein Telefon abgemeldet, die Autoversicherung gekündigt.
Später brechen sie den Kontakt teilweise sogar ganz ab. Mehrere Male wird ihr gedroht, dass sie enterbt würde, wozu es aber nie kommt. Unterstützung, die jederzeit entzogen werden kann, Hilfe, die an Bedingungen geknüpft ist. Und trotzdem sind Gary und Wendy die Menschen, die Dan und Aaron immer wieder auffangen, wenn Daniel in finanzielle Not gerät. Sie finanzieren Immobilien, zahlen künstliche Befruchtungen, übernehmen Schulgeld, Urlaube, Autos, Mitgliedschaften im Country Club. Kurzum, sie zahlen ein Leben, das sich ohne ihre Hilfe nicht halten ließe. Und genau darin liegt der Kern dieses Verhältnisses. Sie sind nicht nur Eltern, sie sind Geldgeber, Sicherheitsnetz. Und für die Schwiegereltern ist Geld nicht einfach nur Geld, sondern eben auch ein Druckmittel für Macht und Kontrolle in der Frage, wer über wen bestimmen darf. Und genau darum wird gestritten, immer wieder, über Jahre hinweg. 2016 stellen sie rund 1,3 Millionen Dollar zur Verfügung für den Kauf einer Immobilie, doch auch das führt zu Konflikten und zu einem erbitterten E-Mail-Austausch, auf dessen Höhepunkt Serafini schreibt:
Wenn Gary noch einmal Fuck you zu mir sagt, dann knock ich ihn aus.
Und während dieses Verhältnis immer weiter eskaliert, entsteht eine zweite Dynamik, die alles noch komplizierter macht.
Der Mann, der seine Schwiegereltern attackiert und einen von ihnen getötet hat, hatte eine Affäre mit seiner Komplizin, seiner Nanny.
Dan Serafini beginnt eine Beziehung mit Samantha Scott, einer engen Freundin der Familie und Nanny der Kinder. Doch das ist kein klassischer Betrug, denn Dan und Aaron führen von Beginn an eine offene Ehe. Nach einem klaren Prinzip, don't ask, don't tell. Beziehungen außerhalb der Ehe sind erlaubt, solange nicht drüber gesprochen wird. Aaron wird später das hier erklären.
Als ich aufwuchs, hat mein Vater meine Mutter laufend betrogen. Daher sehe ich sexuelle Dinge wohl auch etwas lockerer.
Die Beziehung zwischen Dan und Samantha, die in diesem Kontext entsteht, wird später noch eine zentrale Rolle spielen und gleichzeitig verschärft sich die Situation von Dan Serafini weiter, finanziell und persönlich. Er ist abhängig von genau den Menschen, mit denen er im Streit liegt. Und aus dieser Abhängigkeit wird immer mehr. Ein Gefühl der Kontrolle, ein Gefühl, keinen Ausweg mehr zu haben, aus der Fremdbestimmtheit durch die Menschen, die ihm von Beginn an misstraut haben. Und genau an diesem Punkt verändern sich seine Worte. Aus Wut werden Drohungen.
Eines Tages werde ich diese Motherfucker umbringen.
Ein Satz, der zu diesem Zeitpunkt wie eine weitere Eskalation wirkt, aber diesmal ist es mehr. Diesmal bleibt es nicht bei Worten. 2 Jahre nach dem Mord an Gary. 2023. Die Schussverletzung am Kopf hat für Wendy alles verändert. Sie muss vieles neu lernen, kämpft sich zurück ins Leben.
Sie war einfach toll. Sie musste erst mühsam wieder lernen zu schreiben und zu laufen und ging dann sogar wandern.
Das berichtet später ihre jüngere Tochter Adrian laut People Magazine. Voller Stolz, aber für Wendy ist nichts mehr wie zuvor. Der Überfall, der Verlust des Ehemannes, das alles setzt ihr zu und sie fällt in Depressionen.
Der Verlust meines Vaters, der tiefe Schmerz, das alles wurde zu viel. Vor allem, weil sie wusste, wer dafür verantwortlich war.
Das erzählt Adrian weiter. Wendy kann sich aufgrund der Kopfverletzung und Gehirnschäden, die sie davongetragen hat, zwar nicht mehr an die Tatnacht erinnern, aber sie ist trotzdem überzeugt davon, dass nur ihr Schwiegersohn als Täter in Frage käme. Ein Verdacht, für den die Polizei aber zunächst keine belastbaren Anhaltspunkte findet. Wendy trifft eine Entscheidung. Sie nimmt sich das Leben, 2 Jahre nach dem Angriff. Und damit stirbt das zweite Opfer dieses Verbrechens, mit einem Verdacht, aber ohne je Gewissheit zu haben. Erst nach ihrem Tod kommt nochmal Bewegung in den Fall, denn Tochter Adrian, die gibt nicht auf, nach den Tätern zu suchen. Sie tritt an die Öffentlichkeit und setzt eine Belohnung von $150.000 für Hinweise aus. Und sie geht noch weiter. Am 2. Jahrestag der Tat spricht sie aus, was ihre Mutter immer vermutete. Sie beschuldigt ihre Schwester Erin und deren Mann Dan Serafini öffentlich, am Tod ihrer Eltern beteiligt gewesen zu sein. Doch auch das ist zunächst nur ein Verdacht, ein schwerer Vorwurf aus der eigenen Familie, aber eben noch kein Beweis. Die entscheidenden Durchbrüche kommen erst 2023, als die Ermittler Durchsuchungsbeschlüsse bekommen. Und dann sichern sie elektronische Geräte von Dan Serafini und seiner Frau. Handys, Daten, Standortverläufe, all das kann jetzt nachvollzogen werden. Und genau dabei stoßen die Ermittler auf eine Spur. Und die führt zu einer Frau, zu Samantha Scott. Und die ist, wie gesagt, eine enge Freundin der Familie, die sie als Nanny unterstützt und mit der Serafini dann eine Affäre hat. Die Auswertung der Daten zeigt, dass Scott sich am Abend vor der Tat in einem Hotel in Elko, Nevada, aufhält, gemeinsam mit Dan Serafini. Überwachungsvideos bestätigen das. Scott bezahlt dort ein Zimmer mit Whirlpool, das sie gemeinsam mit Serafini nutzt. Ein Treffen nur Stunden bevor am nahen Lake Tahoe geschossen wird. Aus einer Randfigur wird damit plötzlich eine Schlüsselfigur. Die Ermittler verhören Scott. Zunächst bestreitet sie jede Beteiligung, doch später, unter einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft, beginnt sie zu reden. Sie schildert, was an diesem Tag passiert sein soll. Dass sie Serafini nach Tahoe fährt, ihn in der Nähe des Hauses absetzt und nach Stunden dann wieder abholt. Sie sagt, sie habe an diesem Tag geglaubt, denn Serafini wolle am Lake Tahoe Kokain kaufen. Deshalb habe sie ihn gefahren. Und sie habe sich auch nichts dabei gedacht, als er dann auf der Rückfahrt eine Waffe aus dem Rucksack holte, sie auseinanderbaute und in eine Schlucht warf, kurz nachdem sie die Staatsgrenze von Nevada passiert hatten. Erst später, so sagt sie, gesteht er ihr, was er wirklich an diesem Tag getan hat. Dass er nicht wegen Drogen dort war, sondern um Gary und Wendy zu töten. Und er droht sie ebenfalls umzubringen, falls sie irgendjemanden davon erzählt. Und Samantha Scott schweigt. Sie geht nicht zur Polizei. Sie warnt weder Erin noch Wendy. Sie sagt niemandem, was Serafini ihr erzählt hat. Aber nicht, weil er ihr droht, sondern sie tut es für ihn. Und dann bleibt sie im Umfeld der Familie, kümmert sich weiter um Erins Kinder, verbringt Zeit mit Erin und sogar mit Wendy, die sich nach dem Angriff mühsam zurück ins Leben kämpft.
Samantha Scott is a twisted person, you know. She has long been my sister's best friend and she, even after the shooting, continued.
Sie ist eine ganz verkorkste Person. Sie war die beste Freundin meiner Schwester. Sie war selbst noch nach den Schüssen ständig um sie und meine Mutter herum, die sich damals erholt. Wie krank muss man sein, immer auf sein Opfer zu blicken? Widerlich.
To look at your victim and see them struggling is beyond comprehension. It's just awful.
So klagt später Tochter Adrian an. Ein Verhalten, das kaum zu begreifen ist, denn Scott ist damit nicht nur Mitwisserin, sie wird Teil eines Schweigens, das Serafini schützt, und sie bleibt ihm auch danach weiter nahe. Ihre Beziehung geht nämlich weiter, noch Monate nach der Tat. Erst als die Ermittlungen sie einholen und der Druck wächst, ändert sie ihre Geschichte. Erst dann wird aus der Frau, die schwieg, die wichtigste Zeugin der Anklage, die zwei Jahre nach der Tat dafür sorgt, dass im Fall Lake Tahoe endlich ein Täter gefunden wird. Im Oktober 2023 wird Dan verhaftet. Der Fall kommt 2025 vor Gericht und der Staatsanwalt klagt an.
It's the person with a decades-long history of fights over money, fights over children.
Er stritt sich jahrzehntelang um Geld, um die Kinder. Er drohte schon fast 10 Jahre vor der Tat, dass er sie tot sehen wollte.
About wanting them dead.
Scott sagt gegen ihn aus, belastet ihn, während Erin, die Ehefrau, die Tochter der Toten, etwas tut, das eigentlich unbegreiflich ist. Sie sagt, dass sie nicht geglaubt hat, dass ihr Mann der Täter ist. Als man ihr die Bilder der Überwachungskamera als Beweis zeigt, sagt sie, das könne unmöglich der Mann sein, der 13 Jahre lang neben ihr gelegen hat. Sie streitet alles ab und bescheinigt ihm, ein großartiger Vater zu sein, ein verlässlicher Partner und ihr bester Freund. Sie beschreibt einen Mann, der mit dem Bild der Anklage nichts zu tun hat. Und sie unterstützt ihn weiter, zahlt sogar seine Anwaltskosten. Doch die Jury überzeugt das alles nicht. Das Gericht spricht ihn dann im Juli 2025, 4 Jahre nach der Tat, schuldig.
It was clear to the jury, Gary Spohr and Wendy Woods' son-in-law ambushed and shot them in their Lake Tahoe home.
We, the jury, in the above-entitled action, find the defendant Daniel Joseph Serafini guilty of a violation of California Penal Code
Mord ersten Grades an seinen Schwiegervater, versuchter Mord an seiner Schwiegermutter, dazu kommt Einbruch. Das Strafmaß lebenslänglich ohne Chance auf vorzeitige Entlassung. Damit ist der Fall juristisch entschieden. Daniel Serafini ist verurteilt, aber beantwortet ist damit noch nicht alles. Vor allem nicht die Frage, warum. Warum erschießt ein Mann seinen eigenen Schwiegervater und nimmt den Tod seiner Schwiegermutter in Kauf? Die Antwort der Anklage ist klar, Geld. Aber auch das Motiv greift ein bisschen kurz. Dieser Fall beginnt früher, mit einem Leben nach dem Sport, das aus dem Gleichgewicht gerät, weil der Verlust von Ruhm, Status und Sicherheit nicht aufgefangen wird. Mit einem Mann, der es nicht schafft, sich ein eigenes Leben aufzubauen und abhängig bleibt. Und mit Schwiegereltern, die Geld nicht als Hilfe einsetzen, sondern als Mittel, um zu kontrollieren, zu begrenzen und Macht auszuüben. Daraus entsteht ein System aus Abhängigkeit, aus Kränkung und aus eskalierenden Konflikten. Und wie zerstörerisch dieses System ist, zeigt sich am Ende in einer Tochter, die trotz allem zu ihrem Mann hält und sich damit gegen ihre eigene Familie stellt. Und in einer Frau, die Teil dieser Familie ist, die ihn nach der Tat zunächst auch deckt, aber später doch gegen ihn aussagt. Vielleicht ist genau das die eigentliche Geschichte dieses Falls. Nicht nur ein Mord aus Habgier, sondern ein Verbrechen, das dort entsteht, wo ein Leben nach dem Applaus entgleist und wo Abhängigkeit wächst und wo Geld jede Beziehung bestimmt. Ein Mord auf offener Straße. Zahlreiche Zeugen und ein klarer Ablauf. Und trotzdem ist bis heute nicht endgültig geklärt, wer Tupac Shakur erschossen hat. War es Rache? War es ein Auftrag oder ein Machtkampf im eigenen Umfeld? Die Spuren führen in alle Richtungen. Zu Gangs, zu Rapstars, zu den mächtigsten Männern der Musikszene. Und genau das ist das Problem. Nicht zu wenige Hinweise, sondern zu viele. Und eine Welt, in der niemand spricht. Das ist der Fall Tupac Shakur und den bearbeiten wir in der neuen Folge von Tatort Musik. Überall, wo es Podcasts gibt.